Es war später Nachmittag, als Maud Landon in der Praxis erschien. »Sheriff?« »Doc, ich...« Maud nahm seinen Hut ab und schlug gereizt nach einer herumsummenden Fliege. Er seufzte. »Eine schlimme Sache. Ich fürchte, wir brauchen einen Leichenbeschauer.« Der Sheriff drehte den Hut in seinen Händen. »Einer meiner Patienten?« Er ging im Geiste die möglichen Kandidaten durch. »Es ist diese Sorgfrau.« Rob J. sah ihn an. »Die Indianerin, die für sie gearbeitet hat,« ergänzte Landon. Er redete sich ein, dass es Mond sei. Nicht, dass Mond entbehrlich war oder er sie nicht mochte und schätzte, aber er hatte nur zwei Sorgfrauen, die für ihn arbeiteten. Und wenn es nicht Mond war, dann war die Alternative nicht auszudenken. »Die, die ihnen beim Behandeln geholfen hat,« sagte Maud Landon, aber unerbittlich. »Erstochen. Ziemlich viele Einstiche. Und zuvor hat man sie zusammengeschlagen und ihr die Kleider heruntergerissen. Ich glaube, sie wurde auch vergewaltigt. Kann gut sein, dass es mehrere waren. Die ganze Lichtung, wo sie gefunden wurde, ist nämlich voller Hufspuren.« Man hatte Makwa Ikwa bereits in den Schuppen gebracht. Vor der Tür hatte sich eine kleine Gruppe versammelt. Sarah, Alex, Shaman, Jay Geiger, Mond, der singend einhergeht, und die Kinder der beiden. Die Indianer trauerten nicht laut, aber ihre Augen verrieten ihren Kummer und ihr Wissen um die Sinnlosigkeit und die Schlechtigkeit des Lebens. Sarah weinte leise, und Rob J. ging zu ihr und küsste sie. Jay Geiger führte ihn von den anderen weg. »Ich habe sie gefunden.« Er schüttelte den Kopf, als wollte er ein Insekt verscheuchen. »Lillian hat mich mit ein paar Gläsern Pfirsichmarmelade zu euch geschickt, und unterwegs habe ich dann Shaman unter einem Baum schlafen sehen.« Das schockierte Rob J. »Shaman war dort? Hat er Makwa gesehen?« »Nein, hat er nicht.« Sarah sagt, Makwa hat ihn heute Morgen zum Bärensuchen in den Wald mitgenommen, wie sie es öfters getan hat. Als er dann müde wurde, hat sie ihn wohl einfach im Schatten ein Nickerchen machen lassen. Und du weißt doch, dass Geräusche, Schreie oder sonst was Shaman nicht stören. Ich hab gedacht, er ist bestimmt nicht allein hier draußen und bin weitergeritten bis zu dieser Lichtung. Und da habe ich sie gefunden. »Halt mir mal für eine Weile alle vom Leib«, bat Rob, ging dann in den Schuppen und schloss die Tür hinter sich. Sie war mit einem Tuch bedeckt. Hereingebracht hatten sie offensichtlich weder Jay noch die Sorgs, eher schon Landons Männer, denn jemand hatte sie beinahe nachlässig auf den Seziertisch geworfen, wie einen leblosen Gegenstand ohne großen Wert, ein Stück Holz oder eben eine tote Indianerin. Sie lag auf der Seite, und als er das Tuch wegzog, sah er zuerst ihren Hinterkopf und den nackten Rücken, das Gesäß und die Beine. Die bläuliche Verfärbung deutete an, dass sie zum Zeitpunkt des Todes auf dem Rücken gelegen hatte. Der Rücken und die plattgedrückten Hinterbacken waren fleckig vom ausgetretenen Kapillarblut. In der Gesäßfalte bemerkte er dunkelrote Verkrustungen und eine eingetrocknete weißliche Substanz, die sich an manchen Stellen mit dem Blut zu hellen scharlachroten Flecken vermischt hatte. Behutsam drehte er sie auf den Rücken. Auf ihren Wangen waren Kratzer, vermutlich von Zweigen verursacht, als sie mit dem Gesicht nach unten auf dem Waldboden gedrückt wurde. Ihr von der Arbeit gestählter Körper wirkte um einige Jahre jünger, als sie vermutlich gewesen war. Schon vor Jahren waren er und Makwa mit der körperlichen Anziehung, die sie beide empfanden, ins Reine gekommen. Sie hatten sie immer sorgfältig in Schach gehalten. Aber es hatte Zeiten gegeben, da hatte er von ihrem Körper geträumt und sich vorgestellt, wie es wäre, sie zu lieben. Jetzt hatte der Tod sein Zerstörungswerk begonnen. Der Bauch war angeschwollen und die Brüste waren schlaff, denn der Gewebezerfall hatte bereits eingesetzt. Die Muskelversteifung war beträchtlich und er streckte die Beine, solange das noch möglich war. Ihre Schamhaare glichen schwarzer Drahtwolle und waren blutverschmiert. Vielleicht war es gut, dass sie nicht überlebt hatte, denn sie hätte ihre Zauberkraft verloren gehabt. Ihr Oberkörper schien nur noch eine unförmige Masse aus Wunden und Prellungen zu sein, und ihre Unterlippe war zerschlagen, wahrscheinlich von einer großen Faust. Auf dem Boden neben dem Seziertisch lagen die Beweisstücke, die der Sheriff aufgesammelt hatte, ihr zerrissenes und blutverschmiertes Kleid, ihr Korb, halb voll mit Minzeblättern, Kresse und irgendwelchem Laub, und ein Hirschlederschuh. Nur ein Schuh? Er suchte den anderen, fand ihn aber nirgends. Ihre kantigen braunen Füße waren nackt. Es waren harte, viel benutzte Füße, der zweite Zeh des linken verkrüppelt von einer alten Fraktur. Er hatte sie oft barfuß gesehen und sich immer gewundert, wie sie sich diesen Zeh wohl gebrochen hatte, doch er hatte sie nie danach gefragt. Er blickte hoch zu ihrem Gesicht und sah seine gute Freundin. Die Augen waren offen, doch die Glaskörper hatten Druck verloren und waren trocken, so dass die Augen das Lebloseste an ihr waren. Er schloss sie schnell und beschwerte die Lider mit Pennymünzen. Er wurde jedoch auch so das Gefühl nicht los, als starre sie ihn an. Ihre Nase trat im Tod noch stärker hervor und wirkte hässlich. Im Alter wäre sie keine Schönheit gewesen, aber ihr Gesicht strahlte bereits jetzt große Würde aus. Er erschauderte und faltete die Hände wie ein Kind beim Gebet. »Es tut mir so leid, Maqua Iqua.« Er machte sich keine Illusion, dass sie ihn hören könnte, aber es tröstete ihn, wenn er zu ihr sprach. Er nahm Feder, Tusche und einen Bogen Papier zur Hand und zeichnete die runenähnlichen Narben auf ihren Brüsten ab, denn er hatte das Gefühl, dass sie wichtig seien. Er wusste nicht, ob irgendjemand die Linien verstehen würde. Da Maqua Iqua geglaubt hatte, noch viele Jahre vor sich zu haben, hatte sie sich noch keinen Nachfolger herangezogen und in ihre Geheimnisse eingeweiht. Rob vermutete, dass sie gehofft hatte, eins der Kinder von Mond und der singend einhergeht, würde sich eines Tages als geeignet erweisen. Rob J. band sich gegen den Gestank ein Tuch vor Mund und Nase und griff zum Skalpell. Er öffnete den Leichnam in U-Form von Schulter zu Schulter und schnitt dann zwischen den Brüsten hindurch in gerader Linie bis zum Nabel, sodass ein blutloses Y entstand. Seine Finger waren gefühllos und gehorchten seinem Verstand nur widerwillig. Es war gut, dass er nicht an einem lebenden Patienten schnitt. Bevor er die drei Hautlappen zurückgeklappt hatte, war die schauerliche Leiche Maqua gewesen. Doch als er nach der Knochensäge griff, um das Brustbein von den Rippen zu lösen, zwang er sich, auf einer Bewusstseinsebene zu denken, auf der nichts Platz hatte, außer die vor ihm liegende Arbeit. Er verfiel in die berufliche Routine und tat, was getan werden musste. Bericht über Tod durch Gewaltanwendung. Opfer: Maqua Iqua. Adresse: Kohlsche Schaffarm, Holden's Crossing, Illinois. Beruf: Assistentin von Dr. Robert J. Cole. Alter: ca. 29 Jahre. Größe: ca. 1,75 Meter. Gewicht: ca. 63 Kilogramm. Todesumstände: Leiche des Opfers, eine Frau des Sauk-Stammes, wurde am Nachmittag des 3. September 1851 in einem Waldstück auf der Kohlschen Schaffarm von einem Vorbeireitenden entdeckt. Festzustellen waren 11 Stichwunden, die in unregelmäßiger Linie vom Jugulum am Sternum entlang bis zu einer Stelle etwa 2 Zentimeter unterhalb des Sternfortsatzes verliefen. Die Wunden waren etwa 1 Zentimeter breit. Zugefügt wurden sie mit einem spitzen Gegenstand, vermutlich einer Dreiecksklinge aus Metall, mit 3 sehr scharfen Kanten. Das Opfer, das noch Jungfrau gewesen war, wurde vergewaltigt. Reste des Hymens deuten darauf hin, dass es nicht perforiert gewesen war, die Membran zeigte sich dick und nicht mehr geschmeidig. Vermutlich konnten der die Vergewaltiger die Penetration mit dem Penis nicht vollziehen. Die Defloration wurde mit einem stumpfen Gegenstand mit rauer Oberfläche oder scharfkantigen Vorsprüngen bewerkstelligt, wobei es zu massiven Verletzungen der Vulva kam, darunter tiefe Kratzer im Perineum, Risse in den großen und kleinen Schamlippen und dem Vestibulum der Vagina. Entweder vor oder nach dieser blutigen Defloration wurde das Opfer auf den Bauch gedreht. Quetschungen an den Schenkeln deuten darauf hin, dass es festgehalten wurde, während dann der Analverkehr vollzogen wurde, was wiederum nahelegt, dass es sich um mindestens 2, wenn nicht mehr Täter gehandelt haben muss. Als Folge des Analverkehrs kam es zu einer Überdehnung und zum Einreißen des Analkanals. Im Rektum fand sich Sperma, im Mastdarm waren Spuren ausgedehnter Blutungen festzustellen. Quetschungen an Körper und Gesicht deuten darauf hin, dass das Opfer heftig geschlagen wurde, vermutlich von Männerfäusten. Es gibt Anzeichen, dass das Opfer sich gewehrt hat. Unter den Nägeln des zweiten, dritten und vierten Fingers der rechten Hand fanden sich Hautpartikel und zwei schwarze Haare, vermutlich von einem Bart. Die Stiche wurden mit solcher Wucht ausgeführt, dass die dritte Rippe eingekerbt und das Sternum mehrfach durchstoßen wurde. Der linke Lungenflügel wurde zweimal, der rechte dreimal durchstoßen, wobei die Pleura aufgeschlitzt und das innere Lungengewebe zerrissen wurde. Beide Flügel kollabierten vermutlich sofort. Drei Stiche drangen in das Herz, zwei davon in den rechten Vorhof, wo sie Wunden von etwa 8 und 9 Millimeter Breite hinterließen. Die dritte Wunde in der rechten Kammer wies eine Breite von knapp 8 Millimeter auf. Als Folge dieser Herzverletzungen kam es zu einer ausgedehnten Blutansammlung in der Bauchhöhle. Die Organe waren unauffällig bis auf die erwähnten Verletzungen. Beim Abwiegen ergaben sich für das Herz 263 Gramm, das Gehirn 1,43 Kilogramm, die Leber 1,62 Kilogramm, die Milz 199 Gramm. Schlussfolgerung: Mord mit vorausgehender sexueller Misshandlung, verübt von unbekannten Tätern. Unterzeichnet Dr. Robert Judson Cole, beigeordneter Leichenbeschauer, Rock Island County, Illinois.